Voneinander lernen, der Podcast zum Mentoring-Programm vom Technologiezentrum Kultur. Herzlich willkommen zu dieser neuen Episode Voneinander lernen, der Mentoring-Podcast vom Technologiezentrum Kultur. Und ich freue mich, euch heute auch wieder eine ganz spannende Person vorstellen zu dürfen. Sie engagiert sich schon sehr lange für eine geschlechtergerechte, nachhaltige Entwicklung. Und sie ist nach meiner Information in diesem Bereich tätig als Motivatorin, als Bildungspartnerin, als Prozessbegleiterin und Prozessmanagerin und wahrscheinlich noch jede Menge mehr. Angefangen hat das Ganze in Berlin. Von dort aus führte sie der Weg über die Karibik, genauer gesagt Kuba, inzwischen hierher in den hohen Norden Deutschlands und ja, heute zu uns in den Podcast. Und damit begrüße ich Madeleine Pohr.
Hallo liebe Anne und liebe Zuhörerinnen. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die tolle Einladung.
Ich bin sehr, sehr gespannt, was du uns über dich und deine Arbeit zu berichten hast. Und da gibt's auf jeden Fall eine ganze Menge zu erzählen und zu berichten. Und ich würde sagen, wir fangen mal beim Anfang an. Dein Weg hat vor über 20 Jahren begonnen. Damals, wie ich schon sagte, in Berlin. Und erstmal die Frage, wie ging es dann los bei dir, also gerade im Hinblick auf dein Engagement?
Das hat tatsächlich noch viel früher begonnen. Ich habe mal überlegt im Vorfeld unseres Gesprächs jetzt, wann dieses Gefühl und dieser Sinn für Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit so geschärft wurde. Und das war tatsächlich schon ziemlich früh in der Kindheit. Ging dann auch weiter. Ich erinnere Briefaktionen für einen Ombudsmenschen in Berlin, für Belange, an die ich mich jetzt nicht mehr erinnere. Aber ich erinnere mich daran, dass ich auch ganz engagiert da immer geschrieben habe, telefoniert habe. Also dieser Start sozusagen, ne, dieser Startimpuls, der war sehr früh. Tatsächlich die Entscheidung, rauszugehen aus dem Privaten, die hat mit der Zeit um die sogenannte Wiedervereinigung stattgefunden, als die wirklich ein Jahr vorher gerade, 1988, ein Prozess stattgefunden hat, ein riesiger inquisitorischer Prozess in Memmingen in Sachen Paragraph 218 und das Recht oder eben nicht Recht auf Schwangerschaftsabbruch, beziehungsweise in dem Fall der Umgang eines Gynäkologen in Süddeutschland mit seinen Patientinnen, also sein partnerschaftlicher Umgang, und das ist ihm, ich glaube, auch irgendwie über diesen steuerlichen Weg, ne, zum Verhängnis geworden, und er ist vors Gericht gezerrt worden und mit ihm die Frauen, die Patientinnen, die er bei ihren Abbrüchen, die natürlich ihre Gründe hatten, unterstützt hatte. Und ich kann mich erinnern, dass das so eine Initialzündung war, als ich habe das mitverfolgt in der Presse, und dann eben auch den Aufruf zu einer Demonstration in Memmingen, an einem Tag, das war also einem Arbeitstag, ich habe mir freigenommen, ich bin in der Nacht mit der Bahn diese 10 oder 12 Stunden, das war im tiefsten Süden Deutschlands, hingefahren, und mit mir zusammen war in Memmingen eine Menschenmenge, da läuft's mir jetzt noch, da stellen sich die Haare hoch, ein wunderbares Gefühl der Gemeinschaft, und ich glaube, wir waren mehr als die Einwohner in der Stadt selber. Und haben also wirklich sehr, sehr nachdrücklich und sehr lautstark gezeigt, dass das Aufmerksamkeit deutschlandweit hat. Und dieser Prozess war gerade 88 gewesen, mit entsprechend so Nachwehen natürlich auch. Ich kann mich an die Einzelheiten jetzt nicht erinnern, in jedem Fall aber diese Initialzündung, ja, die ist in Erinnerung geblieben. Mit der bin ich sozusagen dann auch gestartet, weil ich dann natürlich, als dann so plötzlich und unerwartet die Möglichkeit bestand, den Paragraph 218 wegzufegen mit der Wiedervereinigung der beiden Deutschlands, der beiden Teile, war ich erstmal ganz überzeugt davon, dass es gar nicht viel braucht, denn die Zahlen sprachen für sich. Die DDR hatte weniger Abbrüche, mehr Geburten, trotz der Fristen, also der freien Regelung innerhalb der ersten 3 Monate. Und die BRD hatte das Gegenstück dazu mit ihrem Verbot, weniger Geburt etc. Weshalb ich ganz logisch dachte, aha, dann vergleicht man die Zahlen und sagt, alles klar, dann ist der überflüssig, dann werden wir uns doch daran orientieren. Und dass das nicht so war, wissen wir. Ne? Aber es gab ja die Möglichkeit, jetzt parlamentarisch so tätig zu werden. Und dann bin ich, wie gesagt, also meine Freundinnen und Freunde, die Familie, die zog schon immer die Augenbrauen hoch, weil der Ärger in mir so groß war, als ich gemerkt habe, wohin die politische Diskussion geht, dass ich ja irgendwann vor der Entscheidung stand, entweder vergraule ich alle, die mir lieb sind, oder ich gehe jetzt raus und werde öffentlich, und das ist mir so nicht so in die Wiege gelegt. Mhm. Aber ich konnte eben nicht anders. Und dann bin ich losgegangen, bin zu den Frauen von damals den Bürgerbewegungen, Bündnis 90 etc., ne, die also aufgeklärte Entwürfe, ne, Gesetzentwürfe vorgelegt hatten, mit der Forderung danach, den abzuschaffen. Und habe sie gefragt, wie man sie unterstützen kann, wie ich sie unterstützen könnte. Und sie haben zwar erst ein bisschen erstaunt geguckt, wie dann aber gesagt, also dann verteil doch mal den Gesetzentwurf irgendwie. Und dann habe ich die kopiert und habe eine Aktion gestartet. Erstmal an alle Organisationen und Verbände Menschen geschickt, von denen ich dachte, nun, die sind ja maßgeblich hier in Deutschland da, eigentlich AnsprechpartnerInnen, aber und habe Zeitungsartikel, also es gab jedes Mal so ein kleines Päckchen, was ich dann rausgeschickt habe. Und so ging es letztlich los. Und da sich darüber, ja, wie wir wissen, nicht die Logik durchgesetzt hat, über auf dem parlamentarischen Weg, aber wir eben uns orientieren konnten an dem, was in der BRD schon mal geschehen war, 72, 74 war das, ne? Als eine Abschaffung beschlossen worden war im Parlament, aber vom Bundesverfassungsgericht, also von den konservativen Parteien, dann wurde das Bundesverfassungsgericht angerufen und das kippte diesen Gesetzentwurf dann, oder den bereits beschlossenen Gesetzentwurf. Und da wusste ich aber, dass also was auch immer im Parlament beschlossen würde, nicht automatisch Gesetz wird. Mhm. Und das war klar, dass was auch immer für einen Entwurf durchkäme, er würde angefochten werden und das gäbe uns Zeit. Also das, was eben ja auch im Rahmen der Wiedervereinigerei und das sollte alles schnell, ne, gelöst, geregelt und übergestülpt werden, war ja schon mal das Spannende, dass davon als einziger Aspekt der Paragraph 218 und die Schwangerschaftsabbruchsregelung ausgenommen war. Das heißt, wir hatten Zeit sowieso ein Jahr lang zwischen 91 und 92 aktiv zu sein. Also wir mussten nicht mit heraushängender Zunge hinter den EntscheiderInnen herhecheln, wie das ja an anderen Stellen zu der Zeit überall war. Sondern konnten richtig in aller Ruhe uns organisieren und vorbereiten und einen, wie ich fand, einen Volksentscheid von unten durchführen. Und den habe ich dann organisiert und habe versucht, eben genau diesen Mut wieder zu machen, auch dass wir eben dem nicht ausgeliefert sind, ja, und dass wir etwas tun können. Und der Gedanke war natürlich fantastisch, so, ja, dass mit den Frauen aus der DDR, die ja wussten, worum es ging und was da auf dem Spiel steht, die genügende Wut und Motivation käme, um die etwas Ermüdeten schon aus ihren alten Kämpfen, Westfrauen, mitzunehmen, und gemeinsam würden wir aufstehen, immerhin, ne, die Hälfte der Bevölkerung, und würden dafür sorgen, dass wir die Zukunft des Landes bestimmen. Denn das bliebe ja nicht allein bei so einer Regelung. Wenn du einmal gemerkt hast, wie gut sich das anfühlt, wenn du mutig aufstehst zusammen und dieses Kribbeln auf der Haut gespürt hast, dann gehst du keinen Schritt mehr zurück. Und das war mein Wunsch, und habe dann Abstimmungskarten drucken lassen. Wir haben also einen Verein gegründet, Kooperationen eingegangen, mit anderen quer durchs Land irgendwie gereist, und immerhin haben wir dann an die 40.000 Abstimmungskarten zu einem rund um einen zentralen Tag, den wir ausgerufen hatten, haben wir gesammelt. Und zwar genau auch mit dem Aspekt, dass es nicht darum ging, nochmal eine neue Aktion zu all den anderen, die ja schon sehr kraftzehrend waren, durchzuführen, sondern ihnen nur ein gemeinsames Label zu geben, Wahlsonntag oder Volksentscheid gegen § 218, sodass alle ihr es machen können. Wir sammeln nachher bloß die Karten alle zusammen ein und bringen sie dann. Das war die Idee zu unserer obersten Abgeordneten, damals die Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth. Ja. Und das haben wir gemacht, sind dann da den langen Weg nach Bonn auch gefahren. Das war damals noch, das Parlament war damals noch dort. Mhm. Sind an sehr, sehr erstaunten Menschen im Bundestag mit unseren Kisten, auf denen, man darf ja da keine Werbung machen, keine politische, aber bei uns klebte natürlich überall der durchgestrichene Paragraph 218 und selbstentscheidend etc. hatten wir alles schön auf den Kisten gelassen und sind dann durch das Parlament da, dieses schicke Neue, das sie da hatten. Und ich kann mich vor allen Dingen noch an den gibt's jetzt politisch gesehen so nicht mehr weiter, aber damals war er sehr aktiv, ein Politiker der CDU, und an seinen Gesichtsausdruck, an seinen Entsetzten, an den erinnere ich mich immer wieder gerne.
Ich wollte gerade sagen, das muss ja sehr motivierend gewesen sein, nochmal obendrauf, so als Sahnekirschchen.
So ist es, genau. Und dann hatte ich eine kleine Rede für Frau Süssmuth vorbereitet und eine kleine Predigt. Und da gibt's noch auf der Webseite auch irgendwo noch bei mir das Bildchen, wie sie dann da steht und sich das anhört. War schön, war als Grundstein gedacht für ein, wenn dann das Verfassungsgericht sein Urteil spricht, von dem absehbar war, was bei rauskommen würde. Na, ich mach mal ganz kurz, Frauen zurück an den Herd, in Anführungszeichen, wie es ja dann auch kam. Dass dann eben ja auch die Westfrauen, die bislang immer noch dachten, so schlimm wird's nicht, da müsst ihr auch durch, da mussten wir alle durch oder so, ja, dass die dann in ihrer Empörung bereits auf eine bestehende Aktion und eine etablierte Aktion sozusagen andocken könnten, nicht unbedingt aufspringen, also dass sie da andocken könnten. Die Erfahrung war eine andere am Ende. Die dann auch, da geht das bestimmt auch über in andere Fragen, in weitere Fragen auch und weitere Themenbereiche, nämlich warum denn zum Dudel-Donner-Dudel-Wetter das irgendwie mit der weiblichen Solidarität dann nicht so richtig funktioniert.
So, wir wurden kurz unterbrochen, aber zurück zu dir. Ich fand, das war jetzt einfach schon ein krasser Startschuss irgendwie. Ich meine, gut, du hast ja auch gesagt, das fing ja eigentlich schon bei dir in der Kindheit an. Und diesen Volksentscheid zu organisieren und auch dieser Weg dahin ist aber natürlich schon mal eine Hausnummer, würde ich mal behaupten. Eine weitere Hausnummer, also es tut mir total leid, dass wir so springen, ne? Aber liebe Zuhörende, wenn ihr Interesse habt, ihr könnt euch sehr, sehr gerne mit Madeleine Pohr vernetzen und auch gemeinsam Projekte initiieren und so weiter. Dafür ist dieser Podcast da und das sei euch jetzt nochmal ans Herz gelegt. Wir springen aber mal kurz, denn du bist nicht in Berlin geblieben, nicht in Deutschland geblieben, sondern der Weg hat dich, das habe ich eingangs schon gesagt, irgendwann nach Kuba geführt. Warum Kuba? Was hast du dort gemacht? Erzähl mal bitte.
Sehr gerne, vor allen Dingen, weil das nichts war, was ich vom Kopf her entschieden habe, sondern was mich gezogen hat. Und das auch schon sehr früh. Also etwas Diffuses, das mir gesagt hat, es ist mir so eng hier in Deutschland, in Berlin. Ich bin mit dem Jahr des Mauerbaus in West-Berlin geboren und aufgewachsen, also immer mit dem gegen die Mauer rennen irgendwann, ja. Und diese Erfahrung plus auch das Eingeengtsein, das symbolische Eingeengtsein in starren Kategorien, nicht zuletzt auch von dem, was ein Mädchen macht, was ein Junge darf und so, obwohl ich mich dem nicht jetzt so gefügt habe unbedingt und das dem auch nicht unbedingt entsprochen habe. Aber das begleitete mich. Und ich aber immer wieder gemerkt habe, war eben, dass das nicht meine Zukunftsperspektive ist, in Deutschland zu bleiben, jedenfalls nicht nur und ausschließlich. und die Perspektive, je älter ich wurde auch und je weiter ich gucken konnte, auch gesellschaftlich gucken konnte, wie wird mit alten Menschen umgegangen, wie wird mit Menschen umgegangen, die halt nicht mehr in dieses Leistungsschema, das Kapitalistische reinpassen, etc. Also all diese Sachen, die einen stören und die man wahrnimmt, je älter man wird, und die aber wo lauter gute Ideen existieren und auch das bereits Thema war, dass die aber nicht umgesetzt werden. Stichwort dann eben, ne? Langsam nähern wir uns ja auch wieder der Wiedervereinigerei und dem damaligen Bundeskanzler. Und dieses Gefühl von bei uns kommt der Strom aus der Steckdose und das wird immer so bleiben, eines Menschen, der alles aussitzt und plattgesessen hat, was es an irgendwie an Veränderungsideen, Tendenzen, Vorschlägen, guten Konzepten gab, das hat mir buchstäblich die Luft genommen. Und insofern musste ich an einem bestimmten Punkt meines Lebens diesem Sehnen mal irgendwie nachgehen. Ich wusste, das war nicht damit getan, in einem anderen europäischen Land mich niederzulassen. Ich bin gereist und habe das festgestellt, bei aller Schönheit und wunderbaren Menschen, die ich getroffen habe, hat das aber nicht ausgereicht. Und ich bin auch Richtung Osten, also Ostasien, gereist. Wie gesagt, wundervolle Begegnungen, wundervolle Länder. Aber auch das war nicht meins. Und erst als ich die erste Reise über den Ozean mit meinem damaligen Partner über Weihnachten und Neujahr, 2 Wochen nach Kuba zu fliegen, mit der Idee, die es halt von Kuba im Kopf gibt, da hat zumindest was, es war ein schrecklicher Urlaub, davon mal abgesehen, schrecklich mit, aber in jedem Fall natürlich auch mit ganz, ganz viel Erfahrungen und Erlebnissen, die in der Rückschau gesehen tatsächlich so einen Eindruck, so einen ganz tiefen Eindruck hinterlassen haben. Und das glaube ich tatsächlich, weil sich das am längsten in meiner Erinnerung gehalten hat, energetisch gesehen. Es gab nämlich in diesen 2 Wochen irgendwann mal einen der für dort typischen Wirbelstürme, Hurricanes. Und die Kraft, die dieser Hurricane hatte, der ein dickes Metallrohr mit einem Hinweisschild zur nächsten Stadt irgendwie gebogen hat wie ein Strohhalm, das hat sich so eingebrannt, das sehe ich heute noch vor mir. Und diese Kräfte, die da in der Erde sind, in der Luft, die man fühlen kann, wenn man aus dem Flugzeug steigt, und das hat zumindest schon mal was ausgelöst, was dann sagte, ja, da gehe ich hin eines Tages. So, und da blieb es dann natürlich erstmal, ohne konkreter zu werden. Aber es fing an, sich dann stärker zu schärfen auf dem Weg zum 30. Geburtstag, der ja so eine Zeitscheide ist, ne? So bis jetzt, was habe ich bis jetzt gemacht, gelernt, erfahren? Und was will ich mit all dem anfangen in Zukunft? Und das war es an dieser Stelle dann tatsächlich bei mir auch, dass ich dann nämlich so überlegt hatte, okay, also ganz entspannt eines Tages in der Badewanne so, also warte mal, jetzt wäre ich bald 30 und was soll das jetzt hier alles, ne? Was will ich damit machen? Was kann ich denn, was weiß ich denn und so, und wo will ich vor allen Dingen sein für den Rest meines Lebens? Ich bin eine Frostbeule, also liegt es natürlich nahe, davon zu träumen erstmal oder das mir auszumalen, dann da zu sein, wo es eigentlich eher hauptsächlich warm ist und nur ab und an vielleicht kalt und solche Geschichten, ne? Dass ich mich halt wohlfühle da, wo ich bin, und dass das Sinn macht, was ich tue. Das heißt also, ein Projekt natürlich auch zu haben als Morgengabe, das nützlich ist für die Menschen dort, wo ich hingehe. Und ich habe festgestellt, dass eigentlich das Einzige, was mir jetzt fehlen würde dort, ich meine, ich wusste ja nicht, was da wichtig jetzt ist zu dem Zeitpunkt, aber ich wusste, was mir fehlen würde, wäre unser wunderbares Brot hier. Ach, knackig, körnig, irgendwie, also nahrhaft jedenfalls. Und das wusste ich aus den verschiedenen Erfahrungen ja, dass es das so im Ausland eben nicht so, also im außereuropäischen Ausland nicht so gibt. Und dann dachte ich mir, fein, es ist ja dann zweigleisig sozusagen sinnvoll. Zum einen geht es mir ja genauso wie den anderen, die da zu Besuch hinkommen. Das heißt also, das könnte eine gute Schiene sein als Geschäft, als wie auch immer, aber gleichzeitig als Projekt, denn es soll natürlich auch hergestellt sein mit möglichst lokalen Ressourcen und mit Energien aus erneuerbaren Quellen. Und das ist ja dann etwas, was dann dem Land zugutekommt und so weiter und so weiter. Also das war erstmal so die grobe Richtung. Und dann bin ich ja sehr strukturiert, bin ich also dann losgegangen, habe geguckt, wie weit waren meine Spanischkenntnisse von der Volkshochschule neben der Schulzeit damals her noch vorhanden. Und in der Zwischenzeit mal irgendwann kurz aufgefrischt und lange Rede, kurzer Sinn, das reichte für einen Konversationskurs an einer Sprachschule. Und da war meine Lehrerin eine Kubanerin, die mir das natürlich auszureden versucht hat. Sie sagte, bist du verrückt, Madeleine? Nein, alle wollen da raus. Und zu dem Zeitpunkt ja schon, heute ist es noch viel schlimmer. Und hat allerdings zumindest auch den Grundstein gelegt für den Namen des Projekts, weil sie gesagt hat, wo du doch immer so fröhlich bist, dann muss auch das Brot so heißen, El Pan Alegre, das fröhliche Brot. Und das habe ich beibehalten auch als Name. Es gibt natürlich so einen wissenschaftlichen Untertitel, keine Frage, aber der hat tatsächlich, der ist auch geblieben in den Köpfen. Dann ging es insofern weiter, als ich angeeckt bin mit meinen Plänen, auch im persönlichen Umfeld. Und wir alle sagten, du spinnst und lachen über dich und so Sachen. Aber da war mein innerer Kompass stärker. Und ich hätte gerne auch den Partner mit irgendwie an Bord gehabt, aber es war schon klar, das passt so nicht, vor allen Dingen, weil das eher was Abenteuerliches hat. Na, denn letztlich bin ich dann aus einer, ich war damals noch, hatte ich mir noch mal eine Angestellten-Tätigkeit organisiert, wo sie mich dann schon gefragt hatten, wo ich gesagt hatte, ich wisse nicht, wie lange ich bleiben könnte, weil ich mich darauf vorbereite, nach Kuba zu ziehen. Und sie dann sagt, wieso sollten wir sie dann einstellen? Und weil ich dann aber glaubhaft versichern konnte, dass man dafür länger als ein paar Wochen braucht. Und am Ende waren es nochmal 3,5 Jahre, war das, also blieb ich und habe da gearbeitet. Habe in der Zwischenzeit war ja eben auch die Zeit, ne, dass dieser wie so einer Gesellinnenprüfung sozusagen, ja. Wie weit komme ich, wenn ich losgehe, ja, der Volksentscheid gegen den Paragraphen 218, der auch etwas war, was ich nicht mit dem Kopf entscheiden konnte, sondern ich musste es tun und musste mich an ganz vielen Stellen überwinden. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, mir ist das nicht so in die Kindheit, in die Wiege irgendwie so gelegt worden, das erste Mal öffentlich mit einem Mikrofon zu sprechen. Ich hatte einen Blackout, ich hatte irgendwie kurz vorher gegen mir die Muffe, die arme Zange zappelten und zückten und sowas. Und das Einzige, was ich mich erinnere, was klar denken konnte, war, dass ich meiner Vorrednerin, das war damals die Ministerin Regine Hildebrand, und netterweise, und alle hatten gesagt, du sprich gleich nach ihr, da hast du die meiste Aufmerksamkeit. Ne? So, ich so, um Gottes Willen. Schnappatmung. es war schrecklich, ja. Es war ganz furchtbar. Und eigentlich wollte ich weglaufen, wieder weg. Aber natürlich habe ich A gesagt und da muss ich auch B sagen. Ja. Ja, so. Und was für eine tolle Möglichkeit eigentlich. Aber ja, und wie gesagt, das Einzige, worauf ich gucken konnte, war, in welchem Abstand sie zum Mikrofon war, damit es keine Rückkopplung gibt. Ne? Weil ich dachte, das fehlt ja noch, weißt du. Du fängst, wir an und dann macht's Quietsch und Kreisch, alle laufen wie Party, ja. Da sind wir, laufen dann auch noch weg wegen Unprofessionalität. Also ja, also das war so, ne, wie so eine Art Gesellenprüfung, auch eben zu sagen, okay, ich gehe mal los und dann gucke ich, was passiert. Dann gehe ich den nächsten Schritt und gucke weiter. Und natürlich, die Vernetzungsarbeit war ja ein früher Bestandteil meiner Arbeit. Ne? Insofern stand ich ja nicht alleine da. Aber diese Erfahrung eben zu sagen, okay, ich nehme das ernst und dann gehe ich mal los und dann sehe ich ja, was passiert. Die war dann eben praktisch schon die Grundvoraussetzung dafür, dann zu sagen, okay, und wie mache ich das jetzt, wenn ich das ernst nehme mit Kuba, mit diesem Gefühl, das mich so zieht. Ich konnte ja auch nicht anders, als mich drum kümmern und es ernst nehmen. Und entsprechend habe ich dann auch wieder, ich habe geschrieben bis nach Kanada, weil ich da gelesen hatte, eine Ministerin war in Kuba und irgendwie zu Getreide. Habe das ganze Forschungsprojekt genannt und habe überall Antwort bekommen. Alle haben das ernst genommen, ne? Zu Hause ja weniger, aber ne, im Umfeld, jedenfalls im professionellen Umfeld schon. Und dann gab es eben irgendwann auch in der persönlichen Entwicklung und in der Beziehung den Punkt, an dem ich das entweder jetzt beim Schopfe packen musste oder ich jetzt für immer begraben müssen. Ja, so. Und das habe ich dann eben gemacht, habe mir 2 Monate, also 3 Wochen bezahlten, 5 Wochen unbezahlten Urlaub genommen und bin hin, nicht direkt, aber über 2 Stationen, wo ich Anlaufpunkte hatte. Ein Freund in Chile war gerade da, eine Patentochter einer Freundin in Nicaragua, wo ich dann eben, wo ich schon mal in der Gegend war, vorbeigeguckt habe. Und was für meine Gesundheit schon zu dem Zeitpunkt, also das eigentlich das Ausschlaggebende auch war, zu merken, ich kann in Deutschland nicht mehr so weitermachen, weil mein Indikator sind die Bronchien. Mhm. Und ich war dauerkrank im Sitzen, Stehen, Liegen, gehustet und von einer Bronchitis zur nächsten. Und hatte mir zum Jahresanfang, ich bin im April geflogen, März, April.
In welchem Jahr nochmal?
Das war 1996. Mhm. Wo ich am Anfang geflogen bin, und da hatte ich mir zum Jahreswechsel ein Buch geschenkt von einer Maya-Heilerin, die in Belize praktiziert, da gelernt hat von der Maya-Heiler, ist eine Amerikanerin sie selber, und die da, wie ich dem Buch irgendwie entnommen habe, wie eine Finca, ein Haus hat oder hatte, wo sie eben auch behandelt hat. Und da konnte man sich natürlich nicht anmelden wie irgendwie jetzt zur Zahnärztin oder so, sondern wo ich dachte, okay, wenn ich da also bin, ja, dann plane ich ein, eben auch da zu ihr zu fahren und zu gucken, ob sie da ist, ob ich behandelt werden kann, bevor ich hustend 24 Stunden lang in Kuba einfalle, so, ich möchte hier bleiben. Ja, ich meine, so wollte ich da nicht, das sollte nicht mein erster Eindruck sein, idealerweise, ja, ne, klar, so. Ja. Und das habe ich gemacht. Es hat auch geklappt. Es war auch noch mal eine sehr rundherum eine ganz wichtige Erfahrung. Und gestärkt von ihr und ihren Behandlungen und den Tees, die sie mir mitgegeben hat und anderen Vorschlägen für die Ernährung etc., bin ich dann gleich am nächsten Tag, zack, alles gelöst da und in den Bus und losgefahren und dann von Mérida in Mexiko rübergesprungen nach Kuba. Und am dritten Tag, nachdem ich irgendwie, ich kannte nur eine einzige Frau, die mich dann aber weiter geleitet hatte, und ich hatte also eine Ansprechpartnerin auf jeden Fall, dort konnte da unterkommen. 3 Tage lang habe ich gezeigt bekommen, wie das funktioniert mit den 2 Währungen, mit den überhaupt Situationen, Mobilität etc. etc. Und am dritten Tag stand ich zum ersten Mal alleine in Havanna am Malecón und da trat Ruhe ein. Und da wusste ich, ja, hier bin ich richtig. Keine Ahnung, wie das weitergehen soll, aber ich bin hier richtig.
Ja, aber das Gefühl hilft ja dann bestimmt auf jeden Fall schon mal, ne? Also sonst würde dir das Bauchgefühl ja was anderes sagen, genau. Ich meine, du bist ja jetzt offensichtlich gerade nicht mehr in Kuba, sondern bist dann irgendwann wieder zurückgekommen nach Deutschland, hast aber, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe, immer noch sozusagen diese Brücken zu Kuba. Und generell bist du ja, haben wir jetzt schon gehört, international sehr gut vernetzt. Ja, wie war denn für dich? Du hast ja gesagt, du hattest zum einen gesundheitliche Gründe, du hattest aber auch so ein bisschen diese, ja, bisschen ist gut, die Unzufriedenheit mit den sozialen Zuständen hier, das Miteinander, was dich ja auch quasi weggeführt hat von Deutschland. Wie war das denn für dich, dann irgendwann nach, ich weiß nicht wie vielen Jahren, zu sagen, ich komme jetzt wieder zurück? Und was hat das für deine Arbeit bedeutet?
Tatsächlich kamen da 2 Sachen zusammen. 6 Jahre waren es insgesamt am Stück, wobei ich in der Zwischenzeit auch mal hier war, ein halbes Jahr, mit meinem Ehemann, dann meinem kubanischen Ehemann damals. Und ich habe also mein Projekt vom ersten Tag an, also das heißt nicht vom ersten, sondern vom dritten Tag an, als ich dann in Havanna da stand, vorangetrieben. Bin also überall, wo ich dachte, warte mal, was könnte damit Brot herstellen, vertreiben, wer macht das überhaupt, etc., die ganzen Strukturen, wie das in Kuba funktioniert, gespoilert, ganz anders als bei uns. Das also alles zu entdecken, herauszufinden und immer wieder neu, so nach zwei Wochen, drei Wochen, zu justieren und anzupassen, das Konzept an die Gegebenheiten. Und die Ideen, mit denen ich dann wieder losgegangen bin, zum Teil an dieselben Stellen, um auch zu gucken, wie, okay, darf ich immer noch ins Vorzimmer oder dann ins zum Minister rein oder nicht und so Sachen. Das waren genauso Lernerfahrungen, die dazugehörten. Und gerade auch, wenn jemand mir nicht direkt sagen wollte, dass er eigentlich jetzt, weil er merkte, sie bringt das Geld ja gar nicht mit, um das umzusetzen, ne? Möchte mir das aber nicht so pauschal sagen. Ich könnte ja sein, ich kenne aber jemanden, die es hat oder der es hat. Ne? Man möchte also sich nicht mit mir verderben und hat mich dann irgendwo in einem, zu jemandem geschickt und da sollte ich warten. Und das habe ich sehr gerne, auch sehr lange, weil es mir nämlich auch erlaubt hat, da bin ich überhaupt nicht ungeduldig geworden, zu merken, was in der Zwischenzeit so um mich herum passiert ist, wie miteinander gesprochen wurde, wer mit wem und so weiter. Also all das waren total spannende Erfahrungen und sie haben immer wieder zu Treffen und einem vergrößerten Netzwerkkreis geführt dort. Die allerdings auch nach dem fünften Treffen hatten wir einen Ort, wo wir das experimentell das Konzept umsetzen wollten, sind dann aber auf politischen, auf anderen Ebenen politische Schwierigkeiten gestoßen, mit denen kollidiert, die dazu geführt haben, dass die Leute sich erstmal um andere, also für andere Sachen eingespannt wurden, so. Und das hätte auch unter anderem meinen eigenen Ehemann betroffen. Und das hieß, also Stichwort war auch damals so eine, nicht Generalmobilisierung, sondern eine landesweite Mobilmachung zur Vorbereitung auf irgendwas, was kommen könnte. Und das hat aber so das Geschehen eben, ne? Die planerischen und gestalterischen Konzepte und Projekte erstmal zum Erliegen gebracht. Und das hieß, dass ein Moment auch gekommen war, um zu gucken, wo stehe ich, komme ich hier jetzt im Moment weiter? Offensichtlich nicht. Und dann den Schritt zu machen, zu sagen, okay, dann lass es uns probieren. Das war jetzt erstmal die Brücke wieder nach Deutschland schlagen. Allerdings mit Bauchweh, mit ziemlichem Bauchweh, weil ich befürchtet habe, dass ich praktisch automatisch wieder in Versicherungsängste reingezogen werde, brauche ich jetzt mal gleich wieder neu drei Stück oder irgendwas und in Zwänge und Schubladen, aus denen ich doch rausgeklettert war und die ich doch abgeworfen hatte. Und da hat mich mein Mann damals beruhigt und gesagt, wieso, du bist doch nicht mehr dieselbe, dann kann dir auch nicht mehr dasselbe passieren wie damals. Okay, also ne, war zumindest ein Argument, dem ich energetisch ja folgen konnte, ne, hat er recht gehabt. So sind wir also hergekommen erstmal und immer wieder aber mit dem, ne, also mit sozusagen mit einem Bein, nicht so ganz und gar und haben und ich habe dann hier weitergemacht, praktisch die Erkenntnisse und Erfahrungen von dort hier in Netzwerke reingebracht, bin dann eingeladen und weitergereicht worden, was eben dazu geführt hat dann auch, dass wir an der TU, an der Technischen Universität in Berlin, dass ich zu einer Gruppe eingeladen wurde, die in Kuba war im Jahr oder zwei Jahre davor und auch zur nachhaltigen Entwicklung, erneuerbare Energien etc. Also mein Projekt Kreislauf El Panalegre, das nur ganz kurz, hatte eben diese beiden oder drei Beine, nämlich die lokale Ressource, in diesem Fall der Amaranth, das Fuchsschwanzgewächs, aber die Nahrungspflanze, die dort heimisch ist, zu nutzen, zu einem bestimmten Prozentsatz, um das Mehl, das mühsam aus Vietnam oder Kanada, teuer, Vietnam eher weit weg und qualitativ nicht besonders hochwertig, weil das Schenkungen zum Teil ja auch waren. Also davon so einen Prozentsatz, so 20-25% zu ersetzen und dann das Brot herzustellen mit Biogas aus organischen Hausabfällen. Das heißt, ein Konzept Kreislauf herzustellen, dass die häuslichen Bioabfälle direkt abgeholt werden, einer lokalen Anlage zugeführt werden, die wiederum auch über Wärme dann die Öfen betreibt und beheizt, sodass dieselben Menschen, die mit der einen Hand sozusagen hier ihren Beutel abgegeben haben, können mit der anderen Hand das ihre täglichen Brötchen, die ja damals noch garantiert waren in Kuba. Jedem Menschen in Kuba stand ein tägliches Brötchen zu. Und das war genau ein halber Kreislauf, den es bereits gab. Und das war die Idee, dann eben vor Ort den zu schließen und sich halt einen Haufen Probleme vom Hals zu schaffen, nämlich das, was jetzt oder was auch damals schon auf den Bürgersteigen verrottet, neben den Mülleimern oder auf den Müllhalden, als organische Reste, die einer gesicherten und hygienischen Nutzung zuzuführen und damit natürlich auch Recycling von allen anderen Materialien leichter zu machen, etc. Ne? Also da verschiedene Konzepte zu erfüllen. Und das habe ich dann eben hier in Deutschland weiter, in Berlin vor allen Dingen Schwerpunkt weiter vorgestellt. Und daraus haben wir dann aus denen, die an der Uni in dieser Gruppe waren, einen Verein gegründet in Buenas Manos, der bis zum heutigen Tag existiert. Und die Komponenten, die dritte Komponente, die lokal-regionale Kreislaufführung, ne, dass das also für die Grundversorgung mit Energie und Nahrung ein Beispiel sein kann. Das eben immer wieder als Gedanke und am Beispiel des täglichen Brotes so schön anfassbar zu machen, weiterzutragen.
Und damit im letzten Ende auch zu sensibilisieren sicherlich. Ich kann mir vorstellen, dass die BürgerInnen, die dann dieses täglich Brot sozusagen von euch dann beziehen konnten, was so auf sehr nachhaltigen Wege dann entstanden ist, dass die ja dann wahrscheinlich auch so einen Aha-Effekt hatten, oder? Also gab es da irgendwie Reaktionen eigentlich von den Menschen? Oder?
Du meinst in Kuba?
Ja.
Ja, es gab wunderbare Reaktionen. Es ist nie komplett umgesetzt worden.
Ach so,
Es ist, weil das natürlich alle etablierten Strukturen sprengt letztlich. Was aber passiert ist, ist, dass es allein erstmal über den Namen, in dem Moment, wo du irgendwas mit Allegre, mit fröhlich, ne, sagst, dann haben automatisch schon mal die Menschen gelächelt und sind neugierig geworden. Wie kann das denn, was ist denn da gemeint? Und darüber habe ich die Gedanken, die Ideen transportiert, die ihnen ja nicht fremd sind. Das Umweltministerium ist sehr aktiv. Und sehr, also trifft auch auf offene Ohren und offene Herzen mit seinen Anliegen. Kinder sind ja vor allen Dingen die besten BotschafterInnen, ne, für solche Ideen auch. Und insofern war alleine schon die Pflanze, die bis heute eben auch unser Hauptträger ist, sozusagen der Ideenträger, allein schon als Beispiel wunderbar geeignet, die Ideen zu verstehen, die dahinter sind. Na, wir haben es ihnen immer wieder gezeigt, von dem klitzekleinen Körnchen, kleiner als ein Stecknadelkopf, dass da eine solche Kraft drin steckt, wie eben in Kindern, die dazu führt, dass die Pflanze bis zu 4 Meter hoch wird und über 40.000 neue Körnchen daraus wachsen können, aus so einem kleinen Korn. Das macht schon was, so, ne, in den Köpfen. Und noch dazu, der Nebeneffekt ist der, dass die Pflanze in wilder Form, ganz klein, überall an den Straßenrändern wächst. Aber sie wird ganz despektierlich Bledo genannt, was so viel wie ist das, es gibt auch so ein Sprichwort, das heißt, das interessiert mich nicht die Bohne, sagen wir, ne? Und das ist dort in ihrem Bledo, ne? So. Also die nicht geschätzt wird und wo man aber über dieses Projekt und darüber, dass man dauernd, ne, diesen Namen auch den richtigen Namen nennt und die Eigenschaften, die dahinter stehen, tatsächlich die Fantasie auch geöffnet hat und die Aufmerksamkeit und die Achtsamkeit. Und da bin ich ja in die Stadt, in die Bezirke genauso reingegangen, zu engagierten Stadtteilfrauen, wie gesagt, bis eben hin ins Ministerium. Und dort kann ich mich noch erinnern, dass sie das zwar toll fanden, der Vizeminister war also ganz angetan, ich hatte eine Präsentation erstellt, etc., mit allem drum und dran, mit allen Argumenten, die es zu finden gab, inklusive bei der FAO, der Welternährungs- und Landwirtschaftsorganisation, die ja auch in Havanna eine Station hatte. Der war schwerst beeindruckt und hat es dann aber vom Tisch gefegt, indem er sagte, na, wir beziehen unser Soja, also es ging ja um Eiweiß, auch Proteinlieferant, beziehen wir aus Brasilien. Ja. Und damit war für ihn das Thema erledigt sozusagen, ne? Und es war nicht klar zu machen, wie weit ist Brasilien jetzt von Kuba entfernt, wie viel Aufwand braucht es, was kostet das und du hast das hier im eigenen Land, deine Quelle. Ne? Also das war noch nicht so klar. Mhm. Ja? Aber auf jeden Fall ist El Pan Alegre mit mir verknüpft worden, auch zu einer, also das Körnchen selber ist auch, das wäre jetzt nochmal eine eigene Geschichte, ein sehr rebellisches. Und da ich ja auch jetzt, also zumindest meine Standpunkte, wenn ich einmal von ihnen überzeugt bin, klar vertrete, war das für sie auch wichtig zu sehen, okay, das Konzept ist verbunden mit der Person, aber und die Person sagt, sie will hier bleiben, aber macht sie das auch wirklich? Das haben schon viele gesagt. Und zu sehen, ich komme immer wieder, ich bin immer noch da, ich habe sogar geheiratet. Ich bin dann auch, damit ich bleiben kann, natürlich staatlich durchleuchtet worden. Und das war dann auch die Anerkennung sozusagen oder die Sicherheit für meine Partnerin, meine Gesprächspartnerin und Arbeits- und Projektpartnerin zu sehen, okay, also zu meiner Zeit gab es damals noch Anschläge, ne, von Terroristen in Kuba. Sie hat so einen Stempel gekriegt, so, das ist okay. Und dann ist ja vielleicht doch, und natürlich ist ja an dem Konzept, da ist ja ganz viel dran, was wichtig ist. Bloß, wie machen wir das? Wie soll's gehen? Und diesen Schritt, der ist nicht gemacht. Es ist an der Uni, ist ein Projekt dazu gelaufen. Es gibt eine Diplomarbeit dazu, zu dem Kreislauf. Soweit, wie wir das also analog zu dem Volksentscheid damals, soweit wie ich das mit meiner Kraft und meinen Verbündeten schieben, tragen, zeigen konnte, habe ich es gemacht und bleib da auch dran, keine Frage, und unterstütze dann eben Workshops, die zum Thema lokal-regionale Kreislaufversorgung, ne, in der Grundversorgung mit Nahrung und Energie zu tun haben und zur Stärkung der eigenen Aktivitäten. Unterstütze ich von hier aus mit dem Verein zusammen, meinen Kolleginnen. Und so läuft das da weiter.
Du hast gerade schon das Stichwort Workshops gesagt. Also wir haben jetzt, glaube ich, schon einen sehr guten Eindruck, was das eigentlich bedeutet. Ich hatte ja dich eingangs vorgestellt als Motivatorin. Ich glaube, das ist, also da gibt es keine Fragen mehr. aber auch Bildungspartnerin, auch das ist klar, und Prozessbegleiterin und Prozessmanagerin. So, und du sagtest ja nun auch, du gibst auch Workshops. Ein Workshop durfte ich tatsächlich auch von dir schon wahrnehmen. Das war ein Online-Workshop Ende letzten Jahres. Adam und Eva 5.0 war, glaube ich, der Titel. Vielleicht kannst du uns nochmal so einen Überblick geben, was aktuell so dein Workshop-Curriculum ist und wer sich da so angesprochen fühlen darf und da mitmachen darf.
Erstmal mitmachen darf. eingeladen sind natürlich alle, die das Thema und die Verknüpfung und die Zusammenhänge von nachhaltiger Entwicklung und Geschlechtergerechtigkeit interessieren. Letztlich noch nicht mal so sehr die Verknüpfung direkt schon, wenn Menschen engagiert sind und interessiert sind und aktiv sind im Bereich nachhaltige Entwicklung, dann ist das, was bislang so ein blinder Fleck so ein bisschen war, der Aspekt Geschlechtergerechtigkeit, so ein so wesentlicher Punkt, zu bedenken in den Konzepten, auch in der Öffentlichkeitsarbeit, im Einbeziehen auch der Menschen um sie herum, dass tatsächlich, ja, wie gesagt, alle, die irgendwie mit nachhaltiger Entwicklung zu tun haben, eingeladen sind, diesen Aspekt mal genauer unter die Lupe zu nehmen für ihre eigene Arbeit. Denn sie werden feststellen, das steckt überall drin. Ob das die Mobilität ist, ob das die Ernährung ist, ob das die Stadtentwicklung ist, Bildung sowieso, überall. Es ist überall drin. Und wenn das nicht bedacht wird und nicht berücksichtigt wird, dann wird nicht nur nahezu die Hälfte der Bevölkerung außen vor gelassen, mitsamt ihren Bedürfnissen und ihren Anforderungen auch, sondern es werden auch Weichen gestellt in eine Zukunft, in der das noch dazu zunehmend digitalisiert, so richtig festgeschrieben wird, was es an Ungerechtigkeiten, an Diskriminierungen bereits gibt. Und insofern versuche ich die Workshops, die ich zunehmend, das ist für dieses Jahr, steht im Mittelpunkt, digital tatsächlich konzentriert entwickeln möchte, damit sich mehr Leute zuschalten können. Ja, gehen praktisch schon von den Veranstaltungen aus und von den Erkenntnissen und Ergebnissen der letzten beiden Jahre. Wir haben 2023 gestartet hier in Mecklenburg-Vorpommern mit den Veranstaltungstitel Nachhaltige Entwicklung braucht Geschlechtergerechtigkeit, also zwei so richtig sperrige Begriffe, bei denen eigentlich alle, die nicht damit zu tun haben, gleich weglaufen, um Gottes Willen. Ne? Und die haben wir versucht erstmal auch wirklich so zentral und in Präsenz zu gestalten, dass das sichtbar wird, worum es geht. Vor der Präsenzveranstaltung mit der Schirmherrschaft von OB, ne, unserer ersten Rostocker Oberbürgermeisterin Eva Maria Kröger und auch der ersten Rektorin der Rostocker Universität, Frau Dr. Prommer, haben wir ins Rathaus eingeladen, ins Rathaus Rostock, und haben die Impulsbeiträge, die wir in einer Online-Veranstaltung vorgeschaltet bekommen hatten, von vier spannenden ImpulsgeberInnen, drei Frauen, ein Mann. Die hatte ich zusammengefasst in 4-Minuten-Clips, die man alle abrufen kann, alle einsehen kann, vorgestellt und haben dann in Arbeitsgruppen so die ersten Schritte getan in Richtung diskutieren, vernetzen, gucken, stärken, ja, ermutigen. Und das haben wir im letzten Jahr fortgesetzt, diese Reihe, unter dem Dach der Übermorgen GmbH, der Gemeinschaft für Beratung, Bildung und Zukunftsprozesse, für einen Teilaspekt der Ergebnisse aus 2023, nämlich dem Wunsch nach dem Austausch zu Methoden, zu konkreten Arbeiten, ja, innerhalb und Inspirationen für die eigene Arbeit in den unterschiedlichen Bereichen, in denen die TeilnehmerInnen ja sitzen. Und das haben wir gemacht, in Berlin und in Rostock jeweils einen Präsenzworkshop und eben diesen einen digitalen Workshop, der sich dann an die richten sollte, auch die eben nicht in Präsenz sein konnten. Und Barbara von der Caro hier, wo wir sitzen dürfen, hat es ja auch auf den Punkt gebracht. Sie bevorzugt, wie wir alle, die Präsenzworkshops, aber wenn es einer gewesen wäre, dann hätte sie nicht teilnehmen können. Und so geht's ja ganz vielen. Und dann wissen wir ja in zunehmender Zeitdrucksituation für alle und den Schwierigkeiten zum Teil auch, sich von einem Ort zum anderen zu bewegen, angenehm und in möglichst kurzer Zeit auch, müssen wir draufsetzen. Und das ist ja dann auch etwas, was stärker vielleicht bei den nächsten Malen, jetzt machen wir eine Dokumentation auch daraus, da wird es auch noch kleine Filme, Clips zu geben zu den zwei Methoden, die wir schwerpunktmäßig bearbeitet haben. Und die sollen natürlich dann auch abrufbar sein, ja, verwendbar sein, auch wenn es uns schon nicht mehr gibt. Aber dass damit jedenfalls weitergearbeitet werden kann, dass also der Wissenstransfer erleichtert wird. Insofern also die Einladung nochmal, ne, an wirklich alle und vor allen Dingen mit einem speziellen Winke-Winke an die männlich gelesenen Kollegen, die beim Stichwort Gender, das wird immer wieder fast gebetsmühlenartig wiederholt aus den verschiedenen Bereichen, wie neulich erst im Vorfeld des digitalen Workshops, dass ein Kollege diese Einladung bekommt auf seinen Schreibtisch und sie weiterreicht an eine Kollegin und sagt, guck mal, das ist eine tolle Veranstaltung hier, die ist was für dich. Nein, möchte ich da rufen, wenn also in Zukunft unsere Kollegin das ebenfalls lesen im Briefkasten haben beziehungsweise aufmerksam gemacht werden darauf, sind sie explizit eingeladen. Hier geht es nicht um erhobene Zeigefinger. Hier geht es nicht darum, männlich gelesene Menschen an den Pranger zu stellen und alle fallen über sie her, sondern es geht darum zu verstehen, warum wir nicht weiterkommen an so vielen Stellen, warum wir uns abarbeiten an super Konzepten mit dieser dürftigen Finanzierung, die wir alle nur zur Verfügung haben und trotzdem so geniale Vernetzungsprojekte, Konzepte entstehen, die sofort umgesetzt werden könnten und zum Teil ja auch aus rebellischem Geist heraus umgesetzt werden, weil man muss sie einfach machen. Wir haben also wunderbare Erfahrungen. Und warum wird das nicht auf Landesebene, Bundesebene gehört, gesehen, geschätzt, gewürdigt und mindestens doch in Erwägung gezogen und diskutiert? Und dafür brauchen wir auch die klugen, reflektierten Männer, die Male Allies, ja, diese männlichen Verbündeten, die wissen, dass es partnerschaftlich viel weiter geht, dass es nicht nur gesünder ist für ihre eigene Gesundheit, sondern auch tatsächlich gewinnbringender, wenn gemischte Teams auf Augenhöhe miteinander arbeiten. Also diese Ermutigung geht hier ganz nachdrücklich raus. Und wir haben auch als eine Erfahrung jetzt daraus gezogen, gerade auch in den Berliner Workshop, naja, wenn das so schwierig ist, sich zu uns dann, wo wir sind, auf den Weg zu machen oder dazu zu schalten online, dann werden wir zukünftig dahin gehen, wo die Kollegen sitzen und werden so spannende, so derartig spannende Workshops für ihre weiblichen Kolleginnen machen, dass sie sich die Nasen plattdrücken an den Fensterscheiben und ganz wild und neugierig darauf werden, was denn da so Spannendes alles passiert.
Was sind denn für dich so potenziell zukünftige Projekte oder vor allem auch VernetzungspartnerInnen, mit denen du gerne ja in den Austausch gehen würdest oder auch gerne Projekte zusammen stemmen würdest? Das muss jetzt, also es kann was Konkretes sein, es kann aber auch einfach so, hey, das solltet ihr vielleicht einfach mitbringen und vielleicht fühlt sich da draußen ja die eine oder der andere angesprochen.
Sehr gerne und umso mehr freut es mich, dass ich tatsächlich was ganz Konkretes schon mal sagen kann, zu dem ich jetzt auch gerade die Gleichstellungsbeauftragte des Büros in Rostock, Kathleen Mendel-Anuschkewitz und ihre Kollegin Claudia Röske eingeladen habe und die Monique Tannhäuser vom Landesfrauenrat und natürlich auch das Frauenbildungsnetz, Kathi Wolfkram, die Geschäftsführerin. Aber auch in Zusammenarbeit auch mit Regina Möller zum Beispiel ganz konkret, wenn jemandem, na, die, wir kennen uns ja hier ganz viel untereinander auch, als Klimaschutzbeauftragte der evangelischen Kirche hier in Rostock ansässig, dass wir nämlich starten wollen mit einer festen Online-Stunde, einmal im Monat. Der Start ist am Freitag, dem 7. März, naheliegenderweise am Tag vor dem 8. Ja. Morgens von 8.45 Uhr bis 9.45 Uhr. Das kann man sich ja schon mal vormerken. Alles andere, ne, da sprecht er mich an. Da können wir dann, da wird auf meinem Blog und natürlich auch in anderen, an anderen Stellen dann die Kontaktmöglichkeiten werden dann genannt. Und diese feste Stunde wollen wir eben als Erfahrung aus den Workshops eben im letzten Jahr sozusagen im Mini-Format gestalten mit einem Mini-Impuls, na, so 3 bis 5 Minuten, nur sowas so anregen, irgendwie so ein bestimmtes Thema natürlich den Austausch, ja, untereinander befördern und auch so eine mini kleine Fallberatung, ja, irgendwie ein Thema und wo alle sagen wie, oh, kenne ich oder so, ja, oh Mann, was kann man da machen? Und zwar in beide Richtungen natürlich, ne, männlich, weiblich gelesen, also bitte sehr. Und mit einem mini kleinen digitalen Giveaway, also irgendwas, was man so mitnimmt, so für die Jackentasche sozusagen, die gedankliche gestalten. Und die wollen wir etablieren, diese Stunde. So wollen wir erstmal den Wunsch aufgreifen, ne? Wir wissen noch nicht genau, wann der nächste Workshop stattfindet. Stichwort Finanzierung, Bundeshaushalt, wissen wir noch nicht, wann der kommt, ja, und so weiter. Und zunehmend eben uns unabhängig machen von Förderungen. Und insofern bin ich dabei, Konzepte zu gestalten für Angebote von mir mit anderen, mit einem Kollegen, mit dem ich im letzten Jahr super das erste Mal gearbeitet habe. Eine tolle Erfahrung. Kann man alles nachlesen auch auf meinem Blog. Und dieser Wunsch, ne, ich habe jetzt diese drei Institutionen ja genannt, ganz gezielt, ich will sie damit nicht unter Druck setzen, aber es ist natürlich so ein naheliegender Wunsch und wir haben uns ja schon kennengelernt, wir wissen ja, ne, dass wir in dieselbe Richtung ticken und wollen. Also letztlich Projekte, Formate gestalten, die ganz angepasst sind an diejenigen, die den Wunsch haben, was zu tun. Mhm. Also beim Unternehmerverband, ja, auch bewusst nicht, jetzt nicht, es gibt ja einen Unternehmerinnenverband, also da genauso, da gibt es die ersten Fühler, sozusagen die ersten ausgestreckten Fühler in lokale Unternehmensnetzwerke. Aber natürlich genauso für, ja, ich würde mir wünschen natürlich, dass wir die MultiplikatorInnen im Bereich der Bildung alle erreichen. Mhm. Ja, das heißt, mit allen, die da aktiv sind, sehr gerne, ja, lasst uns zusammenkommen und mal gucken, was passt denn für euch, was könnten wir gestalten. Das ist immer individuell und wo es natürlich geht, irgendwie gucke ich, dass ich so ein paar zentrale Workshops einfach zumindest auf dem digitalen Weg hinbekomme und einladen auf jeden Fall auch schon mal zum Zukunftsfestival im September, der Initiative Zukunftshandeln. Da geht mal ruhig da auch auf deren Seite. 24, 25, 26 sind es irgendwie 2-3 Tage. Da möchte ich irgendwas mit Geschlechtergerechtigkeit auch gestalten, gerne mit anderen zusammen. Und was war denn eben noch? Ach genau, und dass ich eben dann auch überlegt habe, wir müssen es aus diesen zeitlichen Gründen und den beschriebenen anderen Gründen heraus doch vermutlich dann eben so drehen, dass wir über verschiedene digitale Formate uns so sozusagen so vorbereiten darauf, die dranbleiben, die das interessiert und brennt, dass wir dann idealerweise eine, aber so eine richtige Hammer-Präsenzveranstaltung im Jahr hinbekommen. Die ist dann den ganzen Tag und dann können wir, boah, die schönsten Sachen machen, kulturell mit einbinden. Gerade das ist auch, ne, so ein Wunsch, das zu verbinden. Auch da gibt es Anregungen aus den Clips, auf die ich vernetze in meinem Blog.
Wenn von euch jemand Lust hat, Madeleine Pohr kennenzulernen, sich mit ihr zu vernetzen und sich denkt, hey, irgendwie, wir haben da noch dieses und jenes Projekt und vielleicht können wir uns da eine Expertise mal austauschen oder vielleicht passt es da irgendwie zusammen, meldet euch sehr, sehr gerne bei Barbara Drath von der Caro GAG. Sie stellt dann den Kontakt her und dann, ja, führt euch der Weg hoffentlich zusammen. Damit, liebe Madeleine, sind wir am Ende des Interviews und ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit und für die Einblicke in dein sehr spannendes Leben und deine spannende Arbeit und ja, ich wünsche dir jetzt erstmal ganz, ganz viel Erfolg und ich habe ja schon gehört, dich zieht es ja jetzt bald wieder nach Mexiko diesmal. Ja, also erstmal herzlichen Dank nochmal für deine Zeit und ja, alles Gute schon mal.
Oh, danke gleichfalls und ganz, ganz tollen Dank nochmal für die Einladung.
Lieben Dank fürs Zuhören. Wenn du dich für ein Mentoring interessierst oder gern ein Event organisieren würdest, wobei dir die im Podcast vorgestellten AkteurInnen weiterhelfen können, dann wende dich gerne an Barbara Drath von der Caro GAG.
Die Kontaktdetails findest du auf der Website unter caro.ag. Dieser Podcast ist entstanden im Rahmen des Projekts Technologiezentrum Kultur, gefördert von der Hansestadt Rostock und vom Land Mecklenburg-Vorpommern. Voneinander lernen, der Podcast zum Mentoring-Programm vom Technologiezentrum Kultur.